Glück auf Glück auf. Der Podcast kommt. Der hat kein helles Licht bei der Nacht dabei, sondern ganz viel zum Thema Sales, Business und natürlich auch Ruhrpott. Herzlich willkommen bei Glück auf, ein Sales-Podcast mit Andreas Kaldewey. Hallo und herzlich willkommen zu Glück auf, ein Sales-Podcast. Und heute haben wir ganz, ganz spannendes Thema, was ja mit Unternehmen, mit Sales, mit ganz, ganz vielen Dingen zu tun hat. Ich möchte mit einem Zitat in die heutige Folge starten, ein sehr, sehr historisches Zitat. Und ihr werdet näher verstehen, worum es geht. Das Zitat lautet: Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Das ist ein Zitat von Immanuel Kant. Der eine oder andere wird schon mal von dem gehört haben. Vielleicht zumindest im Geschichtsunterricht, denn der gute Mann hat ja auch was zum Thema Aufklärung gesagt. War ein deutscher Philosoph, der eben ja am Vorabend der Aufklärung oder in dem Zeitalter der Aufklärung selber gelebt hat. Und dieses Zitat wird uns nachher noch ein bisschen hier begleiten, denn heute reden wir mal über Company Culture. Und da sind solche Maximen oder ist so eine Maxime, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich habe da zwei Gäste bei mir im Studio heute, nämlich Sales-Experten mit, ich möchte mal sagen, unterschiedlichem Zeitraum an Sales-Expertise. Vor allen Dingen aber auch Podcast-Hosts, des Ungefiltert-Podcasts, den sie selber so ein bisschen nicht auf Seite legen, aber in Co-Host-Hände noch mitgeben, weil sie sich um auch ein neues Baby kümmern, nämlich auch ein Podcast, der sich eben mit dem Thema Company-Culture beschäftigen wird. Bei mir sind heute die Eileen und der Björn. Ich grüße euch ganz herzlich. Hi.
Hi.
Hello. Danke für die Einladung.
Gerne. Es ist mir ein Fest und Freude. Und Eva, über das Thema reden, ich habe es hier gerade schon mal angeteasert. Es ist der Podcast, ganz bewusst mit Doppel-T. Und jetzt muss ich mal fragen, wer von euch beiden, ich habe zwei Fragen, also jeder darf eine beantworten. Bei dir wäre es mir fast schon zu leicht, weil du ja gar nicht so weit weg wohnst. Eileen, bist du schon mal im Pott gewesen? Und wenn ja, welche Eindrücke hast du mitgenommen?
Also, jetzt muss ich mit meinen tollen Geografiekünsten prahlen. Zum Pott gehört auch Köln, oder?
Um Gottes Willen.
Das ist sehr witzig. Ja, ich hatte heute Morgen noch den Kevin Gründling hier, und der sagte zu mir, gehört zum Pott auch Köln? Und danach war er bei Bielefeld. Nein, Köln gehört nicht zum Pott. Das ist zwar alles.
Alles zum Pott, okay,
das ist zwar alles auch so NRW. Okay, alles gut. Ja, also der Pott ist grob genommen so von Duisburg quer rüber über Oberhausen, Bottrop, Essen, Gladbeck, Gelsenkirchen, paar andere kleinere Städte bis nach Dortmund. Wenn man den Regionalverband nimmt, dann gehört sogar noch Hagen mit dazu bis hin nach Wesel. Aber okay, grob genommen also, so, ich sag mal, zwischen dem MSV und hier Dortmund-Dings da, ne, Borussia.
Dann habe ich ja Glück, weil dann kann ich doch zwei Häkchen setzen. Tatsächlich war ich schon in Dortmund zweimal. Ich habe da tatsächlich eine liebe Freundin, die dort gewohnt hat, beziehungsweise ihre Eltern wohnen dort, sie selber wohnt in Amsterdam, zu einem Spiel habe ich leider noch nicht geschafft, bin aber tatsächlich BVB-Fan, oute ich mich hiermit. Ich unterstütze tatsächlich nicht Hertha BSC, da stehe ich auch voll zu und auch nicht Union. Und in Hagen war ich tatsächlich auch zweimal, weil ich da mein Fernstudium an der Universität Hagen, wie du weißt, Andreas, gemacht habe. Und da musste ich für die mündlichen Prüfungen tatsächlich hingucken. Da ist aber wirklich nur aus dem Zug aussteigen zum Universitätsgebäude ja. Und zurück. Das war mein Aufenthalt.
Und in dem anderen Fall hast du auch nicht wirklich viel vom Pott mitgekriegt, dass du da jetzt sagst, Mensch, ich hätte...
Ich habe so zwei, drei Tage in Dortmund in der Innenstadt mitgekriegt, zur Weihnachtszeit und auch einmal zur Sommerzeit. Ich habe das Nightlife ein bisschen mitbekommen. Da hatte ich auch einen ganz bösen Hangover. Deswegen habe ich auch mindestens einen Tag damit verbracht, mich zu übergeben. Von daher da habe ich nicht so viel vom Pott mitbekommen.
Das ist auch passiert Erinnerung, öfter, ne? Im Pott.
Das war so meine Experience, ja.
Ja, okay, das ist halt auch so eine Erinnerung, die man hat. Ich erinnere mich an nichts, ne? Manche würden sagen, besser ist das.
Ja, sehr. Das ist das richtige Wort dafür, ja.
Ja, Björn, aber gut, weil die nächste Frage kommt jetzt an dich. Vorurteile über den Pott. Welche gibt es, sind sie wahr oder nicht? So aus deiner Erfahrung raus.
Über oder im Pott? Also es sind ja zwei Unterschiede. Über den Pott, ja. Vorurteile über den Pott. Ich habe ja mal eine Zeit lang in Bottrop gewohnt und in Essen gearbeitet. Insofern ist der Pott für mich nicht ganz so fremd. Es ist nicht alles, also ich glaube, eines der Vorurteile, da ist alles grau und alles düster und alles dunkel. Das ist ein Vorurteil, was überhaupt nicht stimmt. Sondern es gibt auch viele sehr schöne grüne Ecken im Pott. Was finde ich noch? Der Schlagmensch im Pott, Andreas, ist ja eher, also es ist ja, Frank Goosen sagte irgendwann mal so ein paar, ich habe so ein paar schöne Geschichten über den Pott gehört von ihm, wieso die Menschen im Pott sind, die fand ich alle voll treffend, weil so in meiner Zeit in Bottrop habe ich gedacht, so ja, passt, stimmt. Ich habe an Bottrop nur noch eine Erinnerung, mein zweiter Herzinfarkt hat mich in Bottrop in die Klinik gepfarrt und ich weiß noch, dass der Professor in der Klinik, das war so ein echtes Ruhrpott-Original, der war sehr, das hat mir sehr gut getan, weil der war sehr lustig. Das kann ich noch sehr gut bestätigen, also auf seine Pott-Art, so deshalb fand ich das sehr, sehr nett. Ich mag den Schlagmensch sehr im Ruhrpott, weil die sehr geradeaus und sehr direkt sind, das finde ich sehr angenehm. Ja. Und wie gesagt, das Hauptvorurteil ist, da ist alles grau und alles düster und die A40 ist beileibe keine Autobahn, es ist eher eine Staubahn und du stehst mehr, als dass du fährst, das mag durchaus sein. Ja. Ich finde, der Pott hat viel mehr Charme, als man ihm abspricht, deshalb, ich mag es, es gibt sehr viele, sehr schöne Ecken, das ist so die Hauptvorurteile, glaube ich, ist wirklich das Aussehen des Potts und ich finde, den Pott, das hat er nicht verdient.
Hat er nicht mehr verdient, sagen wir mal so.
Nein, genau.
Wenn wir mal ein paar Jahre, so Jahrzehnte zurückblicken, genau, dann ist dem so. Und A40, ich bin bei dir. Man sagt nicht umsonst, Leute aus dem Pott können außerhalb auch nicht Auto oder Autobahn fahren, weil vielleicht für dich, Aline, die A40 ist so, du fährst drauf und du musst noch nicht mal richtig beschleunigen, weil da kommt, wenn du Pech hast, schon deine nächste Abfahrt. Und entweder stehst du wirklich im Stau, weil da so viel los ist, oder du hast wirklich alle 2 Kilometer eine Abfahrt. Das heißt, das, was man sonst von geläufigen Autobahnen kennt, da passiert 20 Kilometer nichts. Das kennen wir hier nicht, ja, dieses strategische Fahren. Also der Ruhrpöttig fährt da sehr anders Auto. So muss man das einfach sagen.
Strategisches Fahren ist sehr schön.
Strategisches Fahren, ja. Gut, kommen wir jetzt haben wir euch beide mal so ein bisschen kennengelernt. Kommen wir doch zu eurem Thema. Comedy Culture ist einerseits Thema eures neuen Podcasts, war auch irgendwo, ja, Running Gag möchte ich es nicht sagen, aber irgendwie immer so ein Easter Egg oder ein geflügeltes Wort in nahezu allen Folgen, das ungefiltert. Gab es eine Folge, wo das Wort nicht vorkam? Nee, ne?
Höchstens eine.
Ich glaube keine. Nee, ich glaube auch nicht.
Okay. und das sagt ja auch schon eine Menge aus. Das ist ja, das sagt ja schon aus, wenn sowas immer wieder und präsent ist, dass es auch für euch ein Herzensthema ist, was ihr jetzt ja auch mit dem neuen Podcast oder in absehbarer Zeit mit dem neuen Podcast dann auch weitertreiben werdet. Was genau ist denn New Company Culture? Was müssen wir, ja, von der reinen Begrifflichkeit abgesehen, darunter verstehen, dass die Leute, die uns zuhören, auch wissen, was kommt auf sie zu, was. Wo sollen Sie sich gedanklich drauf einlassen?
Fang du mal an, Aileen.
Also ich glaube, es ist schon mal einfacher, wenn wir vielleicht von dem fancy American Word weggehen und sagen Unternehmenskultur. Das verstehen dann die einen oder anderen schon mal ein bisschen besser, weil wenn es um Kultur geht, geht es auch immer um Werte. Und wenn wir bei uns darüber sprechen, es geht um Company Culture, dann geht es ja eigentlich mal ein bisschen darum, was hat sich so ein Unternehmen eigentlich für Werte mal auf die Fahne geschrieben? Also für was stehen die? Wie führen die ihr Unternehmen? Man kennt es ganz oft, wir sind kundenzentriert, wir sind teamorientiert, wir haben flache Hierarchien. Das sind alles so Werte, die man ja eigentlich, die man zusammen erstellt. Also wenn wir jetzt wirklich damit anfangen, so ein Startup wird gegründet, dann schreiben die sich ja Werte auf, haben so eine gewisse Philosophie, die sie leben, für die sie jeden Morgen aufstehen. Das entwickelt sich in so einem Startup dann aber halt auch recht schnell. Also es ist dynamisch, womit man mal angefangen hat. Das muss nicht mehr unbedingt dann in einem Monat oder in einem Jahr oder in 10 Jahren derselbe Fall sein, weil da kommen ja neue Leute dazu. Das heißt, so eine Kultur lebt ja auch von den verschiedenen Leuten, die auch wieder um Sachen mit hineinbringen. Und dann kann es eben sein, dass da sich auch gewisse Werte ein bisschen vielleicht komplett rausgehen, dass sie sich ein bisschen adaptieren, die Richtung ein bisschen abweicht. Und ein Unternehmen Und ein Team und jeder Angestellte, der handelt jeden Tag eigentlich nach diesen Unternehmenswerten. Er identifiziert sich damit, deswegen hat er in dem Unternehmen angefangen, er lebt sie jeden Tag. Und wenn wir darüber sprechen, dann darum, oder wir sprechen darüber, und weil wir gemerkt haben, dass ziemlich viele Unternehmen diese Werte, jeder hat Werte, aber es sind ganz schön viele Buzzwords, die
Ja.
so wirklich dieses Aufstehen und Leben, das vermissen wir. Und das merken wir, weil wir es selber erlebt haben, das merken wir, weil wir uns viel austauschen mit den SDRs, mit den Communities, Women in Sales, Bundesverband der Vertriebsmanager, einzelne Gespräche, die wir haben, wo wir immer wieder merken, weil sie selber das durchlebt haben oder auch wieder aus Gesprächen wissen, dass Unternehmenskultur das ist, was irgendwie jeder behauptet zu haben, aber irgendwie nicht gelebt wird.
Okay, das heißt, zwischen dem, was nach außen kommuniziert wird, angefangen, was weiß ich, in der Außendarstellung, Werbung, wie auch immer, bis hin Recruiting-Prozess, andere Dinge, vielleicht auch sogar, was weiß ich, bei der Weihnachtsfeier, wenn dann alle irgendwie wieder zusammenkommen, zwischen dem, was kommuniziert wird und was tatsächlich stattfindet, haben wir kein konsistentes Verhalten sozusagen. Okay.
Ja, ich glaube, das trifft es sehr gut. Also du kannst es eigentlich relativ, man kann es, glaube ich, relativ leicht runterbrechen. Für mich ist Kultur gelebte Werte. Das ist wirklich so ein Satz, der sich echt für mich eingeschnitten hat. Jetzt muss man natürlich, Tolga Sina hat es in der ersten Folge, die übrigens am Mittwoch rauskommt von dem neuen Podcast, ich mache auch kurz noch Werbung, Burnout und Berufung wird er
Warte mal, wir
heißen.
haben heute Montag, wenn wir sprechen, kommt er übermorgen raus,
Genau,
ist richtig?
genau,
Okay,
richtig,
das
genau, wollte ich
heißt,
ganz genau,
dann
ja.
müsst du eigentlich sagen, die gestern rausgekommen ist, weil ich habe euch für
Der geht
Donnerstag
genau, also genau, du gehst am Donnerstag
geplant.
live. Genau, also, das wird lustig, das kann ja heiter werden. Also, erste Folge mit Tolga Sina, Mr. Company Culture himself als Gast. Der hat auch mal so ein bisschen dargelegt, was ist denn eigentlich Unternehmenskultur, so auch aus wissenschaftlicher Sicht und all diese Dinge. Für uns beide, glaube ich, ist immer dieser Punkt, dass wir immer mit Menschen reden und wir hören, das, was die mir erzählt haben, als ich angefangen habe, das hatte ein halbes Jahr hinterher keinen Bestand mehr. Und das trifft es, glaube ich, eigentlich am besten, dass du einfach merkst, dass die all das, wofür so ein Unternehmen behauptet zu stehen, eigentlich gar nicht oder in Teilen gar nicht so ist. Und was ich persönlich dann sehr spannend finde, ist, sich mal anzuschauen, woran liegt denn das? Sind das
Das wäre
einzelne
jetzt,
Personen,
ja.
ne, oder ist das irgendwie eine generelle Geschichte? Und das ist halt das, glaube ich, was wir auch so ein bisschen aufdröseln wollen in der Zukunft.
Das wäre jetzt auch genau meine Frage gewesen. Ist dem einfach so, dass da bewusst Dinge erzählt werden, die nicht der Wahrheit entsprechen? Oder ist es tatsächlich so, dass da diejenigen, die das sagen, eigentlich dran glauben, aber selbst, also entweder gar nicht mitkriegen, was sonst los ist, ja, weil sie vielleicht in irgendeinem Elfenbeinturm sitzen, oder weil sie selber gar nicht mitkriegen, dass sie selber gegen diese, ja, ich nenne es mal einfach nochmal Maxime, um da den Herrn Kant zu bemühen, dass sie selber dagegen agieren. Was meint ihr?
Also ich würde mal behaupten, es gibt da einen Gründer oder ein Gründerteam, die mal diese Werte aufgestellt haben und daran haben sie auch geglaubt. So, dann wächst aber so ein Unternehmen, ja, und irgendwann hast du auch eine Größe und für ein Gründerteam sind halt auch schon 40, 50, 60 Mitarbeitende natürlich eine große Nummer. Das heißt, du hast gar nicht mehr so den direkten Connect zu den Leuten, wie du es mal am Anfang hattest. Das ist vielleicht was, was auch natürlich passiert. Das ist auch bei manchen, die wollen das dann auch nicht mehr, weil sie sagen, okay, jetzt machen wir hier operativ und sind mit Investoren und sowas und ihr macht andere Sachen. Investoren, zweiter Punkt. Die kommen nämlich auch irgendwann. Da möchte man Geld für was haben. Man möchte unterstützt werden. Investoren haben aber auch wieder Vorstellungen, wie was passieren soll. Und ich glaube, da kommen ganz viele Faktoren, die darauf einwirken, dass solche Werte vielleicht nicht mehr unbedingt so gelebt werden können, wie sie mal ursprünglich definiert wurden. Dann wurde versäumt in der Zeit, sie halt vielleicht wieder anzupassen oder vielleicht zu sagen, wir müssen uns von den ein oder anderen Vorstellungen, die wir hatten, trennen und andere Werte schaffen. Und dann glaube ich tatsächlich, und du hast auch schon gesagt, es gibt durchaus Leute, die immer noch daran glauben, dass das tatsächlich die Werte sind, die vertreten werden. Das sehe ich zum Beispiel oder habe ich auch selber schon erlebt im Recruitment-Bereich, also die TAler, die wirklich sagen, das sind unsere Werte, die leben wir, das ist unser Motto, wir machen das und das dafür und dir das gut verkaufen. Und dann fängst du dort an und dann ist die gelebte Realität eine andere.
Ja.
Okay. Du wolltest was sagen, Björn.
Ich
Oder?
glaube, oder ich würde gerne mal noch einen zweiten Punkt mit reinbringen. Das ist ja jetzt, relativ wie Startup. Wir hatten ja auf dem VMK in Berlin hatten wir den Alexander Müller von Canon da, seines Zeichens im Board auch mit, was den Sales-Bereich angeht, verantwortlich. Selber schon, Aileen, ich glaube, über 30 Jahre im Unternehmen, ne? Oder sowas, glaube ich, war das.
Ja, also wirklich, ja,
der hat da gelernt und ist immer da geblieben. Und das ist für mich das leuchtende Beispiel, dass es auch anders geht. Einen Marktführer, Weltmarktführer, keine Ahnung was, ein Unternehmen, was jeder kennt, wirklich groß zu machen und trotzdem dafür zu sorgen, dass die Unternehmenskultur so ist, dass Menschen gefördert werden, dass sich Menschen wohlfühlen, all diese ganzen Dinge. Ich glaube, was wir auch mit berücksichtigen müssen, ist, dass Kultur, also dieses, das ist wenig, was du so hart greifen kannst. Das ist viel, viel Gefühl auch mit dabei, ne? Also das ist, werden die Werte wirklich gelebt? Ist das tatsächlich so? Der eine fühlt das ja, der andere fühlt das nein. Dann hast du Menschen, die kommen dahin und dann passiert das nicht so, wie sie sich das vielleicht vorstellen. Und schon ist die Kultur scheiße, obwohl sie es gar nicht ist, all diese ganzen Dinge. Ich glaube, Das sind einfach so super viele Faktoren, die da reinspielen, was gut und was schlecht ist. Für mich einer der Hauptpunkte, die das Thema so spannend machen, ist, dass es nichts gibt, was das eigentlich mal belegen kann, sauber, wissenschaftlich, dass es keine Möglichkeit gibt zu sagen, ey, hier ist Kultur und da ist das Tool, was es belegt. Weil seien wir mal ganz ehrlich, Kununu, ich habe es letztens gerade wieder gelesen, hey, wir löschen deine Kununu-Beiträge, wenn sie negativ sind. Ja gut, ja. Okay, dann habe ich halt eine 5-0er-Bewertung und alles ist toll, weil ich alles habe löschen lassen. Bei Google kannst du es rein theoretisch als Unternehmen auch. Also im Endeffekt kannst du Great Place to Work ist gekauft, du kannst es nehmen, was du willst. Da ist nichts davon, was auch wissenschaftlich das zum Beispiel darlegen könnte.
Aber es ist ja, ich sag mal, diese 5-0er Kununu-Bewertung, das ist doch ebenso glaubwürdig wie ein Arbeitszeugnis mit einer 1 von einem, der gekündigt wurde, oder? Wenn es nicht gerade wirtschaftlich
ist. Ja, aber jetzt mal, aber was machst du denn? Ja, aber wenn das der einzige Punkt ist, an dem ich mich orientieren kann, was machst du denn dann? Jetzt mal, also unter uns. Die zweite Variante ist natürlich, Aileen, wir hatten ja auch schon drüber, ne, dann holst du dir jemanden aus dem Unternehmen und versuchst mal irgendwie Kontakt aufzubauen, fragst mal nach, gerätst du an die sich sowieso wohlfühlen, kriegst du deine 5-0er-Bewertung bestätigt, obwohl sie vielleicht gar nicht stimmt. Also,
ja. Ne? Es ist jetzt das aber ist meine halt persönliche so Einstellung. So nach dem Motto, ey, alles, was 5-0 ist, ist für mich fast schon irgendwo fake. Ne? Also, das ist so.
Ja, aber das ist deine Lebenserfahrung. Was machst du mit jemandem, der gerade Anfang 20 ist, der in den Job geht?
Natürlich, es ist eine ganz andere Situation. Ne? Wir haben jetzt natürlich schon graue Haare, ne? Oder einen grauen Bart. Und so ein Jungspund, Jungspündin geht da natürlich noch ganz anders ran, lässt sich da vielleicht auch leicht von überzeugen, weil so funktionieren ja auch viele andere Dinge im Influencer-Bereich und so weiter. Ne? Mit Top.
Genau. Ja, tatsächlich ist es so, dass wenn man jetzt mal auf Google Search Words guckt, es wird immer gesucht, bester Arbeitsplatz, bestes Handy. Mhm. Also immer die Suche nach dem Besten und dementsprechend will auch jeder eigentlich diese 5-Sterne-Bewertung, hat ja einen psychologischen Hintergrund. Und ich muss aber auch sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Booking gucke, um mir ein Apartment zu suchen, also ich gucke mir da nichts unter 3 Sternen an. So.
Nee.
Ne, aber es ist witzig, weil unter 3 Sternen weiß ich, brauche ich mir nichts angucken, wenn ich zum Beispiel nach Spanien gehe. Oder wenn ich nach Italien gehe. Ja? Wenn ich nach Thailand gehe, weil ich da selber schon war und damals nicht über Booking, sage ich mal, gebrainwashed wurde, weiß ich, dass sogar eine 3-Sterne-Bewertung nichts zu sagen hat, weil, jetzt kommt wieder kultureller Hintergrund, den Anspruch, den deutsche Urlauber beispielsweise haben, weil sie irgendwie 5-Sterne-Hotels wissen, wie die ticken, damit gehen die nach Thailand. In Thailand ist aber ein 5-Sterne-Hotel trotzdem ganz anders verwaltet, als es irgendwie in Europa ist. Und dementsprechend ist deren Anspruch, wird dort nicht erfüllt. Dementsprechend gibt es eine schlechte Bewertung. Ist dieses Hotel jetzt per se schlecht? Nein, ist es nicht. Und da kommt halt tatsächlich auch mit diesem Stern und dem kulturellen Hintergrund auch eine Diskrepanz auf. Also ich finde es gar nicht so schlimm, dass es solche Bewertungen gibt und dass man sie auch kaufen kann. Weil Björn, du hast gerade was gesagt, dann spricht man ja mit den Leuten. Was wir ja versuchen, Andreas, wenn wir über das Thema Company Culture sprechen, ist, dass wir ja auch gerne versuchen, aus dieser Sales-Bubble, in der wir ja sind, rauszusuchen und zu sagen, für uns im Sales ist es No-Brainer, dass ich mir zwei, drei Leute raussuche und mit denen spreche. Auch ich hatte das letzte Woche, ich wurde angesprochen, hey, du warst doch mal da arbeiten in einem Unternehmen, ich habe da gerade einen Bewerbungsprozess, kann ich mal mit dir reden. Das ist aber für jemanden, der in der Hotelbranche ist, jemand, der bei Kfz arbeitet, der aus der Pflege kommt, das ist kein Standard. Das kennen die gar nicht, das machen die nicht. Also auf was können die sich dann verlassen, um zu
Ja.
verstehen, wie es da ist?
Ja.
Das ist
Wobei
die Frage.
tatsächlich, ich weiß zumindest damals war es noch so und heute ist es, glaube ich, auch noch so. Ich habe ja seinerzeit vor ja, sehr, sehr vielen Jahren eine Ausbildung gemacht im großen Außenhandel, im Sanitärbereich, in einem Sanitärgroßhandel. Und wir hatten auch diese Abhollager. Und tatsächlich war es da so, dass die sich untereinander auch schon mal unterhalten haben. Drüber, hey, wie läuft es eigentlich bei dir? Gerade wenn es vielleicht auch, das war so in den 90ern, da gab es auch ein bisschen Baukrise, da war schon mal klar, der eine oder andere geht den Bach runter. Ja, da war dann irgendwie, hör mal, wie läuft es denn bei euch? Läuft es bei euch noch gut? Wie ist es denn bei euch? Macht es Sinn, dass ich mich bei euch bewerbe? Weil bei mir geht der Laden so langsam den Bach runter. Und ich glaube, zumindest in dem Bereich, da wo man vielleicht auch die sich regelmäßig sehen, die nutzen dann nicht das Internet, aber ich glaube schon, dass gerade bei diesen Fachgroßhandeln, wo viele Handwerker in ihren verschiedenen Branchen sind, dass die sich untereinander mal austauschen. Sei es
Ich glaube.
Fachgroßhandel für Haustechnik, für Dachdeckereibedarf, Malereibedarf, was es also gibt. Wenn da so eine Situation ist, nach Motto, Mensch, ihr sucht doch, bei mir ist gerade eh Scheiße. Wie ist es denn? Ja, also ich glaube, den
Das
Referenzwert holt man
liegt
sich
in der
schon.
Vorfahren.
Ja.
Ja, voll. Ja, ich glaube auch zum Beispiel, ne, Spediteur, LKW-Fahrer, triffst du an der Rampe irgendjemand anders aus
Ja.
einer anderen Spedition, bist gerade unzufrieden, beste Variante mal zu fragen, wie es ist. Ist einfach auch, glaube ich, ein Tipp, den man mitgeben kann, um wirklich rauszufinden, wie es woanders ist, mit Menschen sprechen, die nicht einem auf dem Silbertablett serviert wurden, sondern die man irgendwo
Selber
trifft
ausgesucht
und
hat.
sich selber
Ja,
ausgesucht hat. Ja,
genau.
schon ein ganz wichtiger
Genau.
Tipp.
Weil dann erfährst du ja, glaube ich, auch viel, weil das führt mich zu einer Frage, die mir nämlich auch schon die ganze Zeit so auf den Lippen brennt. Wir haben jetzt ja die ganze Zeit über Company Culture gesprochen, eigentlich im Sinne von Umgang mit ja, Mitarbeitern, interne Situation. Aber es gibt ja auch natürlich ein kulturelles Bild nach außen. Das eine oder andere, die sagen so, wir haben vielleicht noch, was weiß ich, wir haben noch einen eigenen Fonds, wir machen noch Charity, wir unterstützen hier und da. Habt ihr da auch schon festgestellt, dass es Unternehmen gibt, bei denen es eine ganz große Diskrepanz gibt, in dem Sinne, weil was nach draußen gezeigt wird, was nach draußen gemacht wird, das ist ja nun mal in der Regel auch wahr, weil ne, diese Dinge sind ja nun mal irgendwie öffentlich, tu Gutes und rede drüber, ne, pressewirksam und so weiter. Aber dass man dann feststellt, intern werden diese Werte nicht gelebt.
Du siehst uns beide nicken.
Ich sehe, genau, ihr da draußen, ich sehe, ihr hört sie nicken.
Genau, ihr hört uns nicken, genau,
Ihr
Andrea
hört.
sieht uns nicken. Genau, richtig. Ja, voll. Also ich glaube nicht, dass es gibt es überall. Also wie viele Unternehmen machen Greenwashing in irgendeiner Form? Ne, dann habe ich ein paar Bäume gepflanzt und für mich eins meiner Lieblingsbeispiele ist diese Mineralwasserfirma aus Frankreich, die sich irgendwie, keine Ahnung, seit Jahren versucht, irgendwie gut darzustellen und einfach nur Scheiße macht durch und durch. Und ich kann es einfach auch gar nicht anders irgendwie darstellen. Auch das, da hast du vollkommen recht, gehört natürlich zum Thema Unternehmenskultur. Das Lustige ist, glaube ich, dass wir ganz oftmals bereit sind, Dinge zu verzeihen, wenn das Geld stimmt. Ich gehe jetzt ein bisschen in den philosophischen Bereich, weil du den Herrn Kant ja schön zitiert hast vorhin. Ich glaube, wir sollten uns alle mal Gedanken darüber machen, irgendwie mehr, was ist denn so eigentlich, was sind denn so meine Werte?
Ja.
Was sind denn so eigentlich meine Werte, die ich mir so für mein Leben gesetzt habe? Und gehen die konform mit dem, wo und wie ich arbeite? Wir haben es ja schon öfter mal gehört, wir verbringen einen Großteil unseres Lebens auf der Arbeit oder verbringen Zeit damit zu arbeiten. Und ich finde es durchaus sehr legitim zu fragen, passt denn das eigentlich überhaupt zusammen? Und ich finde den Ansatz auch sehr spannend, sich mal zu hinterfragen, wenn man merkt, das passt nicht, zu sagen, hey, ich entscheide mich mal bewusst gegen einen Arbeitgeber, weil einfach Werte nicht zusammenpassen, scheißegal, was er mir bezahlt. So schön, wie es sein mag. Ist hart, klingt vielleicht auch hart, aber wir sind ja auch noch mal in einem Land und in einem Luxus, in dem wir, also gerade wir im Sales reden ja sowieso über Summen, die ne, es einfach machen oder einfacher machen könnten, auch mal woanders hinzugehen und zu sagen, okay, hey, also ich so für mich ist ja. mein Job, den ich jetzt habe, ist das beste Beispiel dafür. Ich könnte woanders deutlich mehr verdienen. Ich habe aber nicht diese Werte, ich habe nicht diese Freiheiten, ich habe nicht dieses Gefühl, das ich bei meinem Arbeitgeber habe, dass das einfach matcht miteinander, was Werte, was Umgang miteinander, all diese ganzen Dinge angeht. Das sehe ich woanders nicht. Und deshalb sehe ich mich auch woanders nicht. Und deshalb bin ich auch für solche Dinge gar nicht anfällig.
Ich
das
verstehe,
ist aber auch eine sehr prädestinierte Stellung, ja, die du hast. Ne? Das muss man dazu sagen, weil ich gehe voll mit dir mit. Ich bin auch mittlerweile auf jeden Fall da, dass ich sage, ich schaue mir ein Unternehmen nach den Werten an und wie werden die gelebt. Und ich bin auch mehr als bereit zu sagen, dann ist es nicht das Richtige für mich. Vor 6 Jahren, als ich von der Uni kam und einen Job gesucht habe, war ich an einem ganz anderen Punkt. Und ich habe davor schon gearbeitet, also schon lange gearbeitet. So ist es nicht. Aber, weil, und das ist ja dann schon der schöne Punkt von Philosophie. Klar, wenn wir wirklich nur an dieses Wertekonstrukt denken, dann können wir da ganz einfach entscheiden. Geht gegen meine Werte, mache ich nicht. Aber dann kommt ja noch die Realität und das Leben drumherum. Und ich muss Rechnungen zahlen. Ich habe vielleicht Familie, die ich unterstützen muss. Ich will vielleicht mich auch einfach lösen und will jetzt endlich mal irgendwo Geld verdienen und erstmal einen Anfang finden. Und bin dann doch länger dort, als ich vielleicht geplant habe, weil man hat ja das echte Leben noch auf der Schulter. Ja? Und da ist vor allen Dingen das Thema Erfahrung, glaube ich, wichtig, weil das ist nämlich, das macht den Unterschied. Weil die eine vor 6 Jahren, die hat sich sowas gefallen lassen. Ja? Ich habe mir auch Unternehmen nicht danach ausgesucht. Ich habe nach ganz anderen Kriterien bin ich da rangegangen. Und jetzt nach 6 Jahren gehe ich da wieder ganz anders ran. So, warum? Weil ich jetzt einfach die Erfahrung gemacht habe. Ich bin älter geworden, ich habe Privaterfahrung gemacht, aber ich habe auch beruflich Erfahrung gemacht. Und gerade die Newbies, die jetzt da reinkommen, denen, das würde ich immer mitgeben, erwarte ich, dass sie es so umsetzen? Auf gar keinen Fall. Weil ich glaube, dass 9 von 10 das nicht umsetzen sollen, werden einfach genau durch dieselbe Scheiße durchgehen, wie jeder andere auch. Und dann machen.
Ich glaube, das können wir auch. So unterschreiben, oder Björn? Also da gibt es sicher auch Dinge, die wir gemacht haben oder gesagt haben, komm, wir sind jung und brauchen das Geld, ja, aber wo ich heute nicht mehr Vertrieb machen würde.
Ich erzähle es eigentlich immer gerne. Ich habe ja schon relativ viel verkauft in meinem Leben. Ich habe mal etwas verkauft, wofür ich heute noch die Hände über dem Kopf zusammenschlage. Ich habe mal den Petrol Booster verkauft. Der Petrol Booster war ein Magnet, den du um die Benzinleitung deines Autos gelegt hast, und der hat dann angeblich den Ionenfluss des Benzins positiv beeinflusst und den Verbrauch reduziert. Ihr seht in meinem Gesicht, die Mundwinkel zucken vor lauter Lachen insgeheim. Das hat übrigens nur bei Benzinern funktioniert, bei Diesel nicht. Mein größter Kunde war die Taxizentrale meines Heimatortes, die damals sämtliche Taxen damit ausgestattet hat, weil ich einfach ein guter Verkäufer war. Das Ding hatte einen Mehrwert von, keine Ahnung, irgendwie, na, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Einem Huhn ohne Hahn oder so, weiß ich auch nicht. Also totaler Bullshit, wirklich totaler Bullshit. Die Leute haben es gekauft. Das fällt in die Kategorie Dinge, die ich niemals mehr wieder machen würde. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich würde heutzutage nicht mal mehr im Entferntesten irgendein Produkt verkaufen, hinter dem ich nicht stehe. Nochmal zusätzlich zu dem, was du gerade sagtest, Aline, also A, ne, sind die Werte des Unternehmens für mich passend, und B, für mich im Sales ganz entscheidend, ist das kein Produkt, wo ich sage, ey, da stehe ich voll dahinter, dann gehe ich damit nicht raus. Und in dem Moment, wo ich das Gefühl hätte, ich kann es nicht mehr verkaufen, dann gehe ich.
Das ist ganz witzig. Ich habe zwischendurch in meinen jetzt fast 28 Jahren auch gezweifelt, ob ich überhaupt für den Verkauf geeignet bin. Nicht wegen der Methodiken oder wie auch immer, sondern weil es dann auch eben zwischendurch Produkte gab, da stand ich nicht hinter. Ja, da hatte ich dann, ich war ja viele Jahre selbstständig mit einer Handelsvertretung, und die habe ich nicht verkauft gekriegt. Und ich dachte immer, hey, du kannst doch alles. Aber es war wahrscheinlich bei mir irgend so eine innere Blockade. Ja, trotz gut vorbereiteter Skripte für mich, guter Verkaufsgespräche. Aber es muss irgendwas gewesen sein, wo vielleicht auch mein Unterbewusstsein dafür gesorgt hat, dass ich an mir rumgezuppelt habe oder keine Ahnung, dass ich die Kunden nicht erreicht habe. Und das war dann so der Punkt, hey, ja, gerade als Handelsvertreter bist du auch sehr schnell dabei zu sagen, 2 Monate funktioniert nicht. Weg, nächstes Produkt. Und dann ging es plötzlich auch wieder. Ja, also ich glaube, da war bei mir tatsächlich so eine innere Barriere, die gesagt hat, das Ding ist hier zwar lukrativ, ist aber eigentlich völlig für den Eimer, mach's nicht. Ne? Und auch das ist natürlich, auch da wenn du Handelsvertreter bist, bist du ja eigentlich auch ein Unternehmer. Ja, oder bist du auch Unternehmer und hast auch ein kulturelles Gut. Ja, das ist ja auch ein eigenes Wertesystem, was du mitvertrittst. Das fängt ja nicht nur beim Startup an oder geht bis zum Konzern, ja, wo man dann sagt, Mensch, kann ich denn, ich nenne es mal ein ganz blödes Beispiel, kann ich als Stahlkonzern A, eine nicht grüne Produktion machen, ja, kann ich als Stahlkonzern Stahl verkaufen an Konzerne, die Drohnen, Panzer, hast du nicht gesehen, verkaufen, kann ich als Stahlkonzern diverse andere Dinge unterstützen, wenn ich weiß, dass gerade aktuell noch 2, 3 Krisengebiete sind, wo ich weiß, dass mein Kunde eventuell diese Drohnen, Panzer, was weiß ich, hinverkauft. Ja, mit anderen Worten, ich weiß ganz genau, dass mein Produkt heute im Kriegsgebiet eingesetzt wird. Verkaufe auf der anderen Seite aber eventuell eben das Thema, Mensch, wir haben hier Fördergelder gekriegt, weil wir jetzt hier in den grünen Bereich gehen, Öko-Stahl, wie auch immer, will jetzt nicht konkrete Beispiele nehmen, aber habe natürlich auch das Problem, ich habe Aktionen, also in der Regel, wenn wir über solche Unternehmen reden, habe ich irgendwo einen Vorstand. Der Vorstand ist seinen Aktionären verpflichtet.
Ja.
Ja, weil das ist ja auch der Deal, den ich wieder gemacht habe. Ich bin ja den verpflichtet, die mich einerseits eingestellt haben, die mich vertreten und die ihre Dividende haben wollen. Da habe ich doch irgendwo ein Dilemma. Ja, eventuell sogar, wenn ich zu den Konzernen gehöre, die schon sehr früh, was weiß ich, einen Verhaltenskodex oder wie auch immer aufgestellt haben. Wie steht ihr dazu?
Ach, ich habe da eine sehr klare Meinung. Ich mache es mir da sehr einfach. Es ist nicht meine, nicht mein Zirkus, nicht meine Affen. Insofern, ich mach mir es da wirklich leicht.
Ja.
Wäre nie was, wo ich arbeiten könnte unter den Umständen. Deshalb tue ich es einfach nicht. Ich kann aber jeden verstehen, der da anders denkt. Ich würde das auch nicht judgen, überhaupt gar nicht, null. Weil es hat alles irgendwo ein Stück weit seine Daseinsberechtigung. Ich persönlich bin da raus.
Okay.
Also ich kann beide Seiten auf jeden Fall verstehen, wobei ich für mich halt auch immer hinterfrage, okay, wir brechen ja immer alles. Oder wir verallgemeinern ja immer Sachen. Nehmen wir jetzt zum Beispiel auch Banken. Ja, wenn Banken jetzt irgendwo Gelder hinfließen lassen und sagen wir, das ist diese Bank. Und dann hinterher entschuldigt sich die Bank vielleicht auch. Weil die Frage ist ja, war das jetzt diese Bank oder war das eine Person in einer Position, die eine Entscheidung getroffen hat, was erstmal so aussieht, als wäre das ganze Unternehmen dafür zuständig und jetzt würde das diese Meinung vertreten, aber am Ende hatte ein Spacko irgendeinen Mist gebaut. Ja, das kann ja auch der Fall sein. Jetzt bin ich aber Bankangestellte, jetzt ist die Frage, schmeiße ich deswegen meinen Job hin, weil die jetzt eine fragwürdige Sache gemacht haben. Nehmen wir den Dieselskandal von VW. Haben jetzt alle gekündigt, weil sie das verwerflich finden, was eine Person gemacht hat? Nein.
Nee.
Ist es scheiße, was passiert ist? Ja. Ne? So, und jetzt muss man halt einfach gucken. Und ich glaube, es gibt aber da auch wieder ein inneres Wertesystem an, wie schlimm war es am Ende. Also, ne, weil jetzt eine Bank, die vielleicht irgendwo Gelder hingegeben hat, die dann irgendwo vielleicht an einer schlechten Stelle angekommen sind, ist vielleicht noch nicht so schlimm für einen. Also wenn ich weiß, von diesem Geld wurde jetzt, weiß ich nicht, eine ganz schlimm, nehmen wir jetzt wirklich eine Bombe, die gekauft wurde und die hat dann irgendwo ein Kinderhospiz in die Luft geworfen.
Ja.
Das sind ja unterschiedliche persönliche Wertungen vom Schlimmheitsgrad. Ja? Und ich glaube, das ist was, da kann man auch gar nicht sagen, das ist jetzt richtig oder falsch zu sagen, ich gehe oder gehe nicht, weil das ist ein subjektives Wertesystem, was in jedem drin ist. Und das kann wiederum nur jeder für sich natürlich selbst entscheiden. Ja. Und wie gesagt, dann kommt auch wieder das Leben dahinter. Auch wenn mein Wertesystem jetzt vielleicht sehr hochgradig ist, werde ich jetzt die Bank verlassen und alles hinschmeißen und kann meine eigenen Kredite nicht mehr zahlen, nur weil Gelder irgendwo hingegangen sind, ja, oder stehe ich krass dafür ein, weil ich weiß, da sind irgendwo auch Leute gestorben. Auch das muss jeder für sich entscheiden. Ich würde jetzt mal behaupten, würde man, selbst wenn man ein starkes Wertesystem hat, aber wissen, dass man selber, keine Ahnung, wenn ich heute meinen Job kündige, leidet dafür aber mein Kind beispielsweise, dann glaube ich, kommt da auch wieder so Instinkte mit rein, die vielleicht dieses Wertesystem auch nochmal in diesem Augenblick neu bewerten.
Ja.
Und obwohl man halt eigentlich, ne, sonst immer jemand gewesen wäre, der gesagt hat, nein, ich kündige sofort, das dann doch nochmal revidiert und nicht tut. Das ist sehr, sehr spannend und sehr philosophisch tatsächlich. Aber ich glaube, da gehört so viel mit dazu, dass man das nicht pauschal sagen kann,
ja,
was richtig und falsch ist.
Ich glaube, Jetzt bin ich mal ein bisschen Advocatus Diaboli. Ich glaube, das ist auch genau ein bisschen der Haken bei dem Thema Company Culture oder Unternehmenskultur, dass es irgendwo kein richtig und kein falsch gibt, ja, dass man immer so ein Prisoner's Dilemma hat in vielen Situationen und sagen könnte, Mensch, da war doch mal, aber plötzlich gibt es eine Entwicklung nach da, sei es im Unternehmen selber, Personen, die dazukommen, Shareholder, Kapitalsituationen, eine veränderte Marktlage oder eben auch, was Aline schon sagte, plötzlich eine veränderte Personallage, weil man, der sonst mal sehr freigeistig war, plötzlich sagt, hey, jetzt hab ich ein Kind, ich habe hier irgendwo eine ökonomische Verantwortung, früher war es mir das egal, ja, ich kann auch mal, Patrick hat das letzte Tage, ich weiß gar nicht, wo er zu Gast war, in einem Podcast gesagt, ey, ich kann auch mal ein Jahr lang Nudel essen, ja, aber ich habe die Verantwortung dafür, dass meine Kinder nicht ein Jahr lang jeden Tag nur Nudeln essen müssen. Ja, und so eine Situation kommt da plötzlich natürlich auch dazu, wie du gerade schon sagtest. Dann entscheidet man sich vielleicht plötzlich,
Ja.
ich bleibe vielleicht doch in der Bude, weil ich habe gerade keine andere Option. Na?
Genau.
Wenn ihr sagen würdet, rein jetzt auf euren Podcast bezogen oder vielleicht auch über den Podcast hinaus, weil man merkt ja, ihr seid sehr umtrieben, es passieren hier Dinge, da Dinge. Björn, du hast jetzt hier auch noch ein Buch rausgebracht mit einem sehr persönliches Buch, dazu auch noch einen persönlichen Podcast. Die erste Folge habe ich auch gehört, die ist jetzt ja gestern, glaube ich, rausgekommen, ne? Ihr seid da einzeln, aber auch gemeinsam sehr umtrieben. Wenn ihr sagen würdet, wir haben eine Mission, ja, unsere Big Idea, unsere Mission zum Thema Company Culture, wie würdet ihr die definieren? Wann habt ihr euer Ziel erreicht, wenn was eintritt?
Also, ich muss sagen, für mich ist es wichtig, dass wir mehr darüber reden. Und deswegen haben wir uns auch entschieden, dieses zweite Format so ein bisschen auch abzuspalten, weil wir gesagt haben, wir werden der Sache Company Culture nicht gerecht, wenn wir da nur unter dem Mantel Sales drüber sprechen. Denn was wir gemerkt haben, und das sind wirklich auch die Gespräche, in denen es dann auch gezielt um Company Culture ging, wir haben gesehen, dass es da auch ganz oft ganz direkt verbunden ist mit Themen wie Mental Health, mit Depression, mit Druck, mit Burnout. Und deswegen ist das Format Burnout und Berufung auch, dass es halt wirklich auch diese Themen mit angeht, weil das sind so wichtige Themen und die Unternehmen sind sich ganz oft offensichtlich nicht bewusst, was sie eigentlich mit ihren einzelnen Leuten dort anstellen, ja, und die Leute immer nur nach Zahlen zu bewerten. Und dann auch unternehmenskulturell nicht irgendwo gegenzuwirken, das führt im Worst Case zu Burnout, ja. Und das ist jetzt nichts, was wir uns ausgedacht haben, sondern das sind Sachen, die wir ja wirklich von Leuten gehört haben, mit denen wir gesprochen haben. Es gibt da draußen ja auch unabhängig von uns einen Christoph Kager, einen Ben Bauer, die über Mental Health Sachen sprechen, die es selber durchgemacht haben und die durch ihren Beruf teilweise aber auch tatsächlich da ein bisschen beeinträchtigt wurden. Und es gibt so viele Nuancen und da haben wir gesagt, das ist das, worüber wir reden wollen. Wir wollen, dass man auf LinkedIn, in den Social Media einfach offener darüber spricht und gleichzeitig wollen wir aber auch, dass Unternehmen mehr Verantwortung übernehmen, dass auch sie tatsächlich das leisten müssen, was sie versprechen. Denn ganz oft, und das ist so das, was ich ganz oft auf LinkedIn sehe, Andreas, du bist ja auch sehr aktiv, da bitte sag, wenn du das anders siehst, aber was ich ganz oft sehe, ist irgendwie immer nur die ICs, die Vertriebler sind die, die nicht performen, es sind die schuld sind. Mittlerweile geht es tatsächlich unter Vertrieblern an Vertriebler. Wenn du das nicht durchhältst, dann bist du halt im falschen Job.
Ja.
Sales ist halt hart. Und dann denke ich mir immer so, das ist sogar, die ICs sind so brainwashed, aber bewusst sind die Verantwortung von dem Unternehmen. Die haben mir doch auch gesagt, dass sie mich unterstützen, dass sie mich erfolgreich machen, dass ich dort alles bekomme, um erfolgreich
Ja.
zu sein. Das Gefühl habe ich ganz oft nicht und das ist auch das Gefühl, was ich von anderen bekomme. Und deswegen haben wir gesagt, nur ab und zu dieses Wort oder 50 Mal dieses Wort letztes Jahr zu erwähnen in den Episoden reicht nicht aus. Wir müssen da gezielt drüber sprechen. Wir wollen einfach Bewegung reinbringen. Das ist alles. Ich glaube nicht, dass wir die Welt verändern werden in Form von, dass jetzt alle Unternehmen irgendwann die perfekte Unternehmenskultur haben. Aber wenn alle drüber reden und wir Bewegung reingebracht haben, dann habe ich für mich, und Björn, bitte füg hier was hinzu, ein gewisses Ziel erreicht damit.
Ja, kann ich voll unterschreiben. Ich glaube, was noch ein Punkt mehr ist, und das ist ein Feedback, was wir einfach bekommen haben im Laufe der Zeit. Wenn du, also ich mach's ja, danke übrigens, dass du einen kleinen Shoutout für das Buch gemacht hast, für alles das, was ich tue, tue ich in allererster Linie ein Stück weit natürlich auch für mich. Also ne, auch unsere Podcast-Folgen sind ja manchmal auch ein bisschen Therapie für uns selber. So, und ich glaube, wir beide, ne, kann ich voll nachvollziehen, wir beide haben ja auch schon unterschiedlich lange, aber auch schon ein bisschen was erlebt, Aileen und ich. Und insofern sind das einfach auch so Dinge, die uns selber natürlich in irgendeiner Form auch mit betreffen oder wo wir Berührungspunkte mit hatten. Das Zweite, was ich finde, wenn ein einziger Mensch danach sagt, hey, danke, ich bin damit nicht alleine und das hat mir gut getan, dann ist das jede Sekunde drüber reden wert, finde ich. Und das gilt eigentlich für, ich wage zu behaupten, fast alles, was wir tun. Manch einer mag mir vorwerfen, ich bin mittlerweile nur noch philosophisch und das ist mir völlig wurscht. Ich habe einfach dieses Gefühl, dass wir viel zu selten über genau diese Themen reden. Wir reden viel zu selten darüber, was macht denn das eigentlich mit uns? Wir reden viel zu selten darüber, wenn du das jahrelang machst, wenn du jahrelang unterdrückt wirst, wenn du jahrelang gemicromanaged wirst, all diese Dinge, wenn du nicht Vorbilder hast, die dir raushelfen, auch aus solchen Situationen, wenn du nicht merkst, irgendwie, hey, ich bin nicht alleine, wenn ich keine Community habe, mit der ich mich austauschen kann, all diese ganzen Dinge, ja, dann macht das krank. Und ich glaube, dieses Thema Burnout und Berufung ist einfach was, ich will dies aus der Schmuddelecke rausholen. Ich will dieses Thema Mental Health einfach aus der Schmuddelecke rausholen hin zu einem, ey, das ist genauso normal wie einen Vertriebserfolg. Hey, geil, ich habe einen geilen Deal geclosed. Genauso normal muss es sein, darüber zu reden. Ey, mir geht's gerade richtig beschissen, weil ich struggle gerade richtig. Dann habe ich auch noch privat richtig Stress, weil meine Partnerin mich verlassen hat. Und keine Ahnung, irgendwas, meine Karre fällt auch gerade aus und ich habe gerade einfach eine richtig beschissene Zeit. Und ich möchte einfach, dass das normal wird, darüber zu reden. Dass das nicht jemand das Gefühl hat irgendwie, oh, das kann ich jetzt nicht sagen, weil wie stehe ich denn dann da? Ey, wir reden über jeden Furz auf Social Media. Alles, was toll ist, alles, wo die Sonne schön scheint, alles, was hochglanzpoliert ist, alles ganz dolly. Weil so stellen wir uns immer schön da nach außen. Aber ja, die wahren Dinge sind halt oftmals anders. Und ich finde, das ist meine Motivation zumindest auch, darüber zu reden immer wieder.
Ja, ich bin da bei dir, also ich kenne es selber auch noch, ich muss bei dem, was du gerade sagst, echt hatte ich so ein Flashback, ich weiß nicht, wann es genau war, ja, 17, 18 Jahre her, da habe ich zwei Standorte geleitet mit Vertrieblern, 10 Leute pro Standort, sind 2 Tage sind wir im Büro gewesen, 3 Tage auf der Straße und unser Vertriebsleiter hat immer 2 Dinge zu uns gesagt. Erstens, die Leute dürfen nie wissen, wo ihr seid. Die dürfen nie wissen, was ihr macht. Die Leute dürfen nie wissen, was in eurem Kopf rumgeht. Also die müssen immer damit rechnen, wenn die im Außendienst sind. Ja, die dürfen deshalb nie wissen, was ihr macht oder wo ihr seid, weil jeder muss immer damit rechnen, dass er mal von euch überrascht wird. Also dieses reine, komplette Kontrollding. Hm. Und die dürfen auch nie wissen, wie es euch geht. Die dürfen eigentlich noch nicht mehr von euch viel Privates wissen. Weil ihr müsst... Und so war auch natürlich dieses Vertriebssystem ein bisschen aufgebaut. Und das war auch etwas, was ich heute nicht mehr machen könnte, so arbeiten. Hm. Ihr müsst der taffe, starke Typ im Hintergrund sein, ja, der immer auf alles eine Antwort hat, der immer sofort auch durchgreifen kann, wenn irgendwas ist. Das macht natürlich was aus einem. Bei mir war es ja so, ich war ja vorher im Forderungsmanagement tätig für ein Großhandelsunternehmen. Das heißt, ich kannte sowieso diesen taffen Auftritt, ja, gegenüber Kunden, die nicht zahlen konnten bei denen vor Ort. Also für mich war das überhaupt kein Verstellen, in Anführungsstrichen. Dieses, ich hätte mal gesagt, schon ein bisschen in diese Arschlochrolle zu schlüpfen. Ja. Aber ich weiß, dass es auch Standortleiter an anderer Stelle gab, die sind dran zerbrochen. Und witzigerweise, und jetzt ist es, das ist das Komische, ich habe die Leute wirklich, wir waren 2, 2,5 Jahre lang echt geiles Team. Ich hatte eine ganz geringe Fluktuation in meiner Bude. Trotzdem, die Leute sind für mich irgendwie durchs Feuer gegangen. Als ich gegangen bin, waren die kurz danach irgendwie alle weg. Aber ich glaube, es lag auch tatsächlich daran, weil ich es immer noch geschafft habe, außer wenn der Vertriebsleiter in der Niederlassung war, über meinen Schatten zu springen und nicht genau diese Persona durchzuführen. Ja, also wenn ich einen besucht habe, dann wusste der, dass ich vorbeikomme. Ja, und ich habe mich immer an dieses Motto gehalten, hart in der Sache, aber fair zu den Menschen. Ja. Ja, weil mir das irgendwo wichtig war. Und weil ich, glaube ich, auch heute noch der Überzeugung bin, ja, vielleicht muss man nicht mehr ganz so hart in vielen Dingen sein. Man kann auch mal ein Auge zudrücken, weil sich die Dinge einfach geändert haben, auch die Menschen geändert haben. Aber damals mit so einem sehr strukturierten Vertrieb, sehr stark mit Leitfäden, da war es auch, da ging es um die Sache. Da waren Abweichungen sehr, sehr schwierig. Aber deshalb kann ich das total nachvollziehen, was du gerade sagst. Weil wenn du in so einem Ding bist und auch funktionierst, gegen deine gewöhnte Persönlichkeit vielleicht, weil du halt ja eine Zeit lang vorher gut funktioniert hast als Vertriebler und dann eben die nächste Stufe erklingst, dann machst du weiter oder bist nach einer Zeit irgendwann weg. Oder es passiert genau das, was vielen anderen passiert ist. Die brechen ein und haben danach nie wieder einen Fuß auf den Boden gekriegt. Du hast ja auch viel bei vielen der Struckis gehabt. Ja, Strukturvertrieb, High Fly und plötzlich weggebrochen, danach nie wieder einen Fuß auf den Boden gekriegt.
Ja, ja, ja. Oder halt gesundheitlich komplett irgendwie vor die Wand gefahren. Ne? Also es ist, auf jeden Fall.
Ja, also insofern halte ich das wirklich auch für ein sehr, sehr wichtiges Thema, dass das auch anzugehen. Und, weil gerade, was ihr sagt, das Stichwort, ja, für viele ist eine Krankheit immer noch, leider immer noch nur das, was du sehen kannst. Oh, der hat ein gebrochenes Bein, ja. Oh, der hat, was weiß ich, der sitzt im Rollstuhl, der hat eine Sehhilfe. Selbst Krankheiten wie ein Herzinfarkt sieht man den Leuten nicht immer unbedingt, siehst du den Leuten nicht unbedingt an. Eine Krebserkrankung siehst du den Leuten nicht unbedingt an. Und Depression, Burnouts ist den Leuten in der Regel auch nicht an. Meistens sogar noch im Gegenteil, weil viele ja dann erstmal noch eine Rolle spielen. Und deshalb finde ich das sehr, sehr wichtig, dass ihr euch dieses Themas da auch annehmt. Und damit kommen wir, würde ich auch sagen, schon fast zum Ende. Es sei denn, ihr sagt, Mensch, wir wollen zu dem Thema jetzt noch irgendwas noch vorausschicken.
Also das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, dass wir genau das Richtige machen. Und das beste Beispiel ist ein echtes Beispiel. Ich erinnere mich daran, Björn, du hast ja gerade gesagt, du bist sehr philosophisch unterwegs, du bist jetzt dieses Jahr schon ein bisschen länger. Und ich glaube, es gab vor 2, 3 Monaten einen Post, den du auch abgesetzt hast, dass man sich auch eingestehen kann, dass man vielleicht mal sich nicht gut fühlt und schwach ist. Und genau darunter hat dann eine Führungsposition mit der Einstellung gepostet, dass er doch bitte aufhören soll, so rumzumimieren. Und ist ihm auch entfolgt, obwohl er ihn vorher mal ganz toll fand, weil Performance ist im Sales gefragt, das ist eben Druck, das muss man aushalten. Genau das war der Tenor, was für mich einfach, und ich bin sehr dankbar über dieses Feedback, weil das für mich genau das bestätigt, dass, worüber wir reden, richtig ist. Weil solange diese Meinungen noch da draußen vorherrschen und dass aktive Leute in Führungspositionen sind, haben wir eine Aufgabe. Weil das darf nicht sein, das sollte nicht so sein. Denn da draußen gibt es Menschen, die dadurch krank werden. Und wir reden auch hier über Angstzustände. Ja, Leute, die nicht mehr schlafen können. Wenn wir immer so krasse Wörter wie jetzt wirklich Depression oder Burnout haben. Es gibt ja so viele Nuancen dazwischen und ganz viele unterschiedliche Stufen. Man kann sich scheiße fühlen, ohne dass man gleich einen krassen eingestuft wird als Burnout. Und trotzdem geht es einem nicht gut. Und das sind ja eben diese vielen Nuancen, die auch übergangen werden mit so einer Art der Führung. Für mich absolutes No-Go. Und das war ein schönes Beispiel, auch wenn es nicht schön ist, aber es war ein gutes Beispiel. Sagen wir es lieber so. Ja. Das wollte ich noch gerne dazu sagen.
Ich habe das tatsächlich auch damals gelesen. Und mein Gedanke, da geht nochmal eine Frage an den Björn raus, wie es bei dir war in dem Moment. Mein Gedanke war, erstens, boah, hat ein A noch. Und zweitens, aber vor 20 Jahren, also mit so Anfang, Mitte 30, hätte ich das genauso gesehen. Das ist so meine Selbstreflexion dazu. Mhm. Wie war es bei dir, Björn?
Also ich weiß, aus welchem Umfeld er kommt. Und ich habe mir irgendwann mal angewöhnt, du hast es gerade gepiepst, ich sage sehr klar, Arschlöcher sind Arschlöcher und bleiben Arschlöcher. Und das Umfeld, aus dem er kommt, er schrieb ja dann irgendwann auch drunter, er kommt aus einem Erfolgsumfeld und meine Antwort darauf war, nein, du kommst aus einem Arschlochumfeld. Und ich bin da sehr klar in der Benennung. Wer Menschen so behandelt, ist meiner Meinung nach als Führungskraft komplett ungeeignet. Wer Menschen so in irgendeiner Form öffentlich angeht, ist als Führungskraft komplett ungeeignet, sollte sich menschlich einfach hinterfragen. Ich kann das auch ganz klar so sagen, weil ich finde das einfach so. Und jeder, der da eine andere Meinung hat, der darf sie gerne haben. Meine ist da so. Ich habe mich selber gar nicht angegriffen gefühlt in dem Moment. Das war das Lustige dabei. Viel spannender war, dass sehr viel Reaktion von außen eher in diese Richtung ging. Für mich selber das aber gar nicht so hart Also, ne, weil das so, das war eher für mich auch das, was Aileen gerade sagte, Bestätigung für das, was wir tun und Bestätigung dafür, dass es wichtig ist, drüber zu reden. Das gibt so ein paar Dinge, da beziehe ich sehr klar Position zu. Ein Radikaler, egal ob rechts, links oder keine Ahnung, irgendwas, bleibt ein Radikaler. Punkt. Und hat für mich in meinem Leben nichts zu suchen. Jemand, der andere Menschen klein macht, um sich selber groß zu machen, ist die ärmste Wurst auf dieser Erde. Das sind Positionen, die ich sehr klar beziehe und von denen du zu mir immer sehr klare Stellungnahmen lesen wirst, überall. Und dazu stehe ich. Alles andere ist so, ja, mein Gott, jetzt mal ganz ehrlich, sagt er, was Hans über Hänschen sagt, hat meine Oma schon immer gesagt, sagt mehr über ihn aus als über, ne? Also das ist halt so der Punkt dabei. Also genau so war es halt auch. Und ich finde einfach nochmal, all das, worüber wir reden, sind Menschen, die dann leiden, weil sie krank sind. Und darüber macht man weder Witze noch sonst irgendwas, sondern das hat man... Wenn man nichts Positives dazu zu sagen hat, und das ist was ich gerne den Leuten vielleicht mitgeben möchte, dann haltet einfach die Fresse und sagt dazu gar nichts.
Das ist, glaube ich, ein schönes Statement. Ja, wenn man keine Ahnung hat oder nichts zu sagen hat, einfach mal die Fresse halten.
Ja.
Wir kommen langsam zum Ende. Langsam. Was mich jetzt auch ganz kurz interessiert, ich weiß, für euren ungefilterten Podcast habt ihr eine eigene LinkedIn-Seite. Wird es hier auch eine LinkedIn-Seite geben oder läuft das alles mitunter okay, gibt es die schon? Mhm.
Ja, die gibt es schon, Burnout und Berufung, könnt ihr schon nachsuchen. Die erste, wie gesagt, Folge ist dann, ich gehe davon aus, wenn wir live gehen, ist die erste Folge schon draußen. Genau. Insofern Gast Tolga Sina, ihr findet den Podcast auch unter Burnout und Berufung, überall wo es Podcasts gibt, das ist ein eigener Podcast, es ist kein ungefilterter Podcast, sondern es ist wirklich ein komplett eigener Podcast unter diesem Namen, werdet ihr ihn finden. Einmal im Monat gibt es eine Folge mit, ich glaube, sehr spannenden Gästen, wenn ich so in die Zukunft gucke, wen wir so alles schon auf der Liste haben, mit sehr, sehr spannenden Themen. Ich kann es euch nur nahelegen, wenn ihr Bock auf das Thema habt, dann hört rein.
Ja, also ich packe euch beide natürlich in die Shownotes. Ich packe dann die Seite bei LinkedIn mit in die Shownotes und auch den Podcast logischerweise. Und ich würde, wenn es für dich okay ist, Björn, auch dein Kreisverkehr-Podcast mit in die Shownotes packen. Denn auch das kann ich euch nur ans Herz legen. Ich glaube, das hängt auch ein bisschen, ich sehe da einen kausalen Zusammenhang irgendwo. Das sollte man, glaube ich, schon wissen über den Björn. So, ehe wir, wie gesagt, zum Ende, zu den letzten Worten kommen, haben wir noch zwei Dinge auf der Agenda. Und ich sage euch noch nicht, was es ist. Ihr dürft jetzt aber erstmal entscheiden, wer das Erste, wer das Zweite macht.
Nee, Aileen, Ladies first.
Ladies first, okay. Aileen, zum Abschluss gilt immer, ich muss auch eine Frage beantworten. Kann zu unserem heutigen Thema sein, kann zu irgendwas ganz anderem sein. Du darfst mir jetzt eine Frage stellen.
Warum hast du denn einen Podcast gestartet?
Finde ich gut.
Weil ich einerseits ein ganz großes Mitteilungsbedürfnis habe. Das ist einfach so, weil ich Dinge auch eben mal mit einem anderen Blickwinkel auch betrachten will als, oder vielleicht auch manchmal vielleicht auch einen konservativeren Blickwinkel. Weil eben dieses Thema Psychologie, Philosophie sind Dinge, die mich auch immer schon beschäftigt haben. Und ich stelle eine Technologisierung und Toolisierung des Vertriebes fest. Und da ist es mir auch immer wichtig, Dinge reinzubringen, die mal irgendwo zwischen Basics und anderen Themen sind. Das Dritte, weil es ganz, ganz viele tolle Menschen gibt, die Dinge auch zu erzählen haben, die vielleicht auch nicht immer zu der üblichen Bubble gehören oder denen sich eine neue Bubble erschließt, weil es da ja auch irgendwie mal die Bubble neben der gibt, die man nicht kennt. Und das vierte, sehr banaler Grund, ich war in einigen Podcasts zu Gast und habe mir dann irgendwann mal ein gescheites Podcast-Mikrofon gekauft, auf einen Tipp hin und dann gesagt, weil plötzlich keine Einladung mehr kam, ich glaube noch ein oder zwei Stück, jetzt muss ich doch irgendwas machen, damit ich das Ding öfter einsetze, ja, ganz pragmatisch. Und habe dann gedacht, ach komm, weißt du was, jetzt startest du einfach mal von jetzt auf gleich.
Auch schön.
So einfach.
Finde ich eine sehr schöne Geschichte. Mhm.
Danke, danke. Ja, du weißt, ich mag Geschichten.
Ja.
Björn.
Oha.
Nachdem wir jetzt schon quasi die Frage von Eileen hatten, du hast die, ja, nicht ganz letzten, aber quasi letzten Worte, du darfst ein Statement abgeben, auch das zum heutigen Thema oder zu irgendwas anderem.
Okay, das nicht geht, ist relativ einfach. Ist relativ einfach. Ich möchte eigentlich allen, die zuhören, einfach mal mitgeben, mehr sie selbst zu sein und sich Gedanken darüber zu machen, wie will ich eigentlich leben und was sind für mich die wichtigen Werte. Das ist so eine Mischung aus beidem. Und diese Werte einfach dann auch, scheißegal, was kommt, auch mal durchzuziehen und danach zu leben und mal bewusst zu sagen, ey, Menschen, die mir nicht gut tun, ja, also wenn es geht, dann sind sie raus aus meinem Leben. Dinge, die mir nicht gut tun, wenn es geht, sind sie raus aus meinem Leben. Arbeitgeber, die mir nicht gut tun, wenn es geht, sind sie raus aus meinem Leben. All diese ganzen Dinge. Einfach wirklich sich selber mal wieder ein bisschen Gedanken darüber machen. Was will ich? Wie will ich? Wo will ich? Und vielleicht unten drunter auch, wer will ich eigentlich sein? Und das wäre so mein Wunsch, weil ich glaube, das könnte dafür sorgen, dass wir als Gesellschaft vielleicht wieder mal ein bisschen mehr zusammenfinden und das Thema Menschlichkeit wieder ein bisschen mehr dahin holen, wo es hingehört, nämlich zwischen uns alle. Und das ist uns in den letzten Jahren sehr verloren gegangen.
Ich habe ja gesagt, ich werde es nicht diskutieren und nicht kommentieren. Ich danke euch. Ich danke der Eileen, ich danke dem Björn für eure Zeit. Ich gucke gerade auf die Uhr und habe festgestellt, wir haben fast eine Stunde durch. Die Zeit ist echt im Fluge vergangen. Es war total erkenntnisreich. Also ich kann echt nur jedem sagen, Leute, hört euch, weil ich kenne den Tolga ja auch, wenn auch nicht persönlich, aber ich weiß, dass der viel zu erzählen hat. Hört euch die erste Folge an und dann haut direkt die Glocke rein. Wie gesagt, Eileen, Björn, danke für eure Zeit. Euch da draußen, habt eine gute Zeit.
Danke dir.
Habt eine gute Zeit, macht was draus und Glück auf.